Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Schreibcast. Hallo Birte.
Hallo Dennis.
Wir sitzen gerade Samstagnachmittags zusammen an einem zumindest hier unten im Süden relativ frühlingshaften Tag. Ich bin ganz froh, dass ich wenigstens in der Nähe eines Fensters sitze. Ich habe eigentlich dringlichen Bock, dann irgendwie nachher nochmal rauszugehen. Wahrscheinlich genau dann, wenn es sich wieder zuzieht. Hatte ich die Woche die ganze Zeit. Ich habe im Büro gesessen bei strahlend blauem Himmel und dachte mir schon so, oh geil, nachher noch so ein bisschen mit dem Fahrrad nach Hause fahren oder vielleicht sogar eine Runde laufen gehen bei Licht. Und dann hat sich's immer pünktlich so Viertelstunde, bevor ich Feier machen konnte, zugezogen und es wurde grau und dunkel und eklig.
Ich war ausreiten bei Sonnenschein.
Mm.
Das war so ein Wendy-Moment aus dieser Woche.
Sehr schön.
Aber jetzt gerade ist es wirklich heftig schlimm neblig. Ich dachte kurz vorhin, dass die Sonne durchkommen könnte, aber nein.
Was ist der Unterschied beim...
Wie man über Schleswig-Holstein sagt.
Ja, okay. Was ist der Unterschied beim Reiten, ob du es als Wendy-Moment oder als Bibi- und Tina-Moment bezeichnen würdest? Die Art des Ausreitens...
Habe ich auch schon mal Bibi- und Tina-Moment gesagt? Ich glaube nicht.
Nee, aber das machen viele. Ich glaube, viele
assoziieren... Ja, aber ich bin älter.
Okay, es ist die kulturelle Sozialisation.
Ich hatte früher Wendy-Zeitung und Wendy-Kassetten. Mm. Und es gab noch irgendwas anderes, ich glaube Lissy oder so, irgendeine andere Zeitschrift. Und ich weiß nicht, die im Reitstall auch, die ungefähr mein Alter haben und bestimmte Sachen sagen, oh, es ist ein Wendy-Moment. Es ist, wenn du auf einmal in dieses komische Kindergefühl zurückfällst und denkst, ein Pony.
Das hätte ich nämlich, vielleicht das dann
bis
ist doch
du wieder
eine Qualität.
Denkst, das ist ein Kackpony.
Das ist das, was die Wendy immer verschwiegen hat. Ja, ich hätte gedacht,
Wendy-Momente
dann ist aber doch
halten
eine,
halt nur sehr kurz an.
Ja. Dann ist aber doch eine qualitative Komponente. Ein Wendy-Moment ist generell eher so ein bisschen entschleunigter und tendenziell so ein bisschen süßer. Und so ein Bibi- und Tina-Reitmoment ist vielleicht wirklich eher so ein schneller Ausritt. Oder wenn du halt gleichzeitig parallel zum Ausreiten noch irgendwie einen Kriminalfall löst.
Ja, genau. Bei Bibi und Tina assoziiere ich mehr so Sachen von in Galopp starten, ohne das Pferd warm zu machen. Also es ist halt, dann sind es wirklich Momente von, ich weiß auch nicht so genau.
Okay. Ihr habt's hier gehört, Bibi und Tina, absolute Tierquälersendung. Eine weitere
ich
Sache
mag
aus
das gerne
unserer
hören,
aller
aber
Jugend.
Es hat halt nichts mit der Welt zu tun, sozusagen.
Eine weitere Sache aus unserer Jugend, die zu Recht weggecancelt gehört.
Okay, lass uns zum Schreiben kommen.
Ja, genau. Wir haben heute ein so ein bisschen ein Theoriethema. Gar nicht mal unbedingt. Das neue Journal für Schreibwissenschaft ist rausgekommen, nämlich mit dem Schwerpunktthema Textfeedback in Praxis und Forschung. Der erste Teil davon. Und genau, wenig überraschend ist der Schwerpunkt eben auf Textfeedback. Wir können es beide in die Kamera halten. Falls wir daraus einen Highlight-Clip machen, habt ihr wirklich krasse Schauwerte. Wir haben beide angefangen reinzulesen. Wir haben beide nichts Eigenes zum Journal beigetragen. Wir möchten heute über einen Text aus dieser Zeitschrift sprechen. Und zwar den Text Textfeedback als Dialog von Ella Grieshammer und Andrea Karsten. Der Untertitel ist Ein Blick in die Blackbox zwischen Feedback und Überarbeitung. Und die Idee dieses Artikels ist, dass die beiden sich so ein bisschen angesehen haben, was eigentlich im Moment des Textfeedbacks passiert und gar nicht mal so sehr den üblichen Zugang gewählt haben, wie Textfeedback sich auf den eigentlichen Text auswirkt. Was sie auch beschreiben im Sinne davon, dass viele empirische Studien und Zugänge vor allem quasi immer so versucht haben, die Qualität von Feedback und das Nutzen von Feedback dadurch zu zeigen, dass man halt quasi Kontrollen gemacht hat und gesagt hat, hier sind Texte, die nicht befeedbackt wurden, hier sind Texte, die befeedbackt wurden, so und so viele Schleifen, wie verändern sich die Texte? Und die beiden tatsächlich sozusagen eher an auf den eigentlichen Prozess des Feedbacks als Gespräch gucken und als Feedback als Interaktion von zum Beispiel zwei Menschen miteinander oder von einer Person mit einem Text oder mehreren Personen mit einem oder mehreren Texten. Also Interaktion ist hier auch, glaube ich, nicht zwingend als das reine Gespräch gemeint, sondern halt eben, was passiert in dem Moment, in den Aushandlungsprozessen. Und das fanden wir so interessant, dass wir sagen, über den Text können wir mal in dieser Folge sprechen und mal schauen, wo es hinführt. Erste Frage, die ich mir gestellt habe, die ich gerne hier so besprechen würde, weil ich bin mir selbst noch gar nicht sicher, was meine Antwort darauf ist. Birte, hast du das Gefühl, dass du durch diesen Text eine neue Sichtweise eröffnet bekommen hast? War es irgendwie bahnbrechend? Oder hast du das Gefühl, so, ja, eigentlich ja schon gut bekannt? Weil ich stehe an genau der Mischung dazwischen. Also ich habe den Text gelesen und habe mir gedacht, oh, das ist total klug. Das ist eine super gute Beobachtung, die ich so auch irgendwie selbst definitiv noch nicht in Worte gefasst habe. Und gleichzeitig habe ich dann aber gedacht, so, aber irgendwie sieht ja meine Praxis sieht ja schon so aus. Was, glaube ich, gar kein Widerspruch ist. Wie ging es denn dir damit? Also wie sehr war denn dein Aha-Moment beim Lesen? Mal so als Einstieg. Oder hattest du überhaupt einen?
Ich glaube, für mich war das ein Moment des Erinnerns. Das ist, ich würde sagen, diesen Text zu lesen war eine qualitätssichernde Methode meiner Arbeit.
Mhm. Deiner eigenen Arbeit im Sinne von Beratungsarbeit?
Ja.
Ja.
Mhm. Nicht, weil das ein Aha-Moment ist, sondern eher, weil es ein Ach ja, Moment. Und zwar war das so, ja, natürlich. Und manchmal, gerade in Prozessen mit Menschen, mit denen ich länger zusammenarbeite, wir haben da auch bei diesen PTKs, die heißen jetzt ja SPTKs, gab es häufig so Themenblöcke, wo wir über Direktivität und Non-Direktivität in der Schreibberatung und in Feedback-Prozessen gesprochen haben. Und manchmal fällt es mir in Feedback-Gesprächen schwerer, non-direktiv zu bleiben. Und wenn ich ganz ehrlich selbstreflexiv auf meine Arbeit gucke, muss ich sogar nicht sagen, manchmal fällt es mir schwerer, sondern manchmal bin ich einfach direktiv. Mhm. Ja. Und da fand ich das hier einfach eine gute Erinnerung daran, wie noch mehr Non-Direktivität erhalten werden kann. Mhm.
Ja.
Und dass auch Körpersprache dazu beiträgt und Pausen und Zeit geben, mhm. Raum geben, nachfragen. Ich finde zum Beispiel, das habe ich mir markiert hier, die Stelle, wo sich die Beraterin als interessierte Leserin zeigt mit einer Nachfrage auf der inhaltlichen Textebene.
Mhm. Ja.
Was und das ist ja eine. Ja?
Was willst du sagen? Nee, mach weiter. Ich dachte, du warst fertig.
Das ist ja eine Art von sehr non-direktivem Feedback, ein Nachfragen auf der Textebene, ohne das zu lenken, ne?
Ja. Und auch ohne es zwingend problematisieren zu wollen vielleicht, sondern wirklich auch einfach eine ehrliche Interessensnachfrage oder eine Verständnisnachfrage, so, die nicht zwingend einen Hintergedanken haben muss mit, ich möchte dich eigentlich darauf hinbringen, dass ich das an der Stelle überarbeitungswürdig finde, sondern so im Sinne von, mich interessiert ehrlich, was an dieser Stelle gerade passiert und ich verstehe es vielleicht noch nicht so richtig oder genau, also manchmal kann es auch verstehen und trotzdem nachfragen sein, so.
Ich merke manchmal im Feedback-Prozessen, dass wenn ich nachfrage, Menschen in so ein Schul-Ich fallen. Wenn ich eine Nachfrage stelle, erlebe ich manchmal, dass Menschen sagen, ah, das soll ich also überarbeiten. So.
Ja, nee, ja, ja, ja,
ich hab's genau. Einfach noch nicht verstanden.
Aha, ja. Bei schulisch dachte ich gerade, dass du meinst, dass die Leute in so einen Rechtfertigungsmodus fallen. Aber das, was du beschreibst, kenne ich definitiv auch, ja. Dass man sehr vorsichtig aufpassen muss, auf welche Stelle man selbst den Blick lenkt, weil man dann denkt, oh, das ist also schlecht. Wenn wir darüber sprechen, ist es schlecht.
Ja, genau. Mhm.
Ja, das ist so ein bisschen.
Deswegen fand ich auch nochmal, dieses sich als interessierte Leserin zu positionieren, ist halt wieder eine Haltungsfrage. Und das kommt natürlich gerade mit meinem systemischen Ansatz sehr, sehr zusammen, ne?
Genau, ja. Ich glaube, daher kommt es auch ein bisschen. Also so habe ich das Gefühl. Genau, ich würde sagen, wir holen mal die Leute rein, die den Text nicht lesen, weil es ist kein öffentlich zugänglicher Text. Das heißt, wir hören ja eventuell auch Leute zu, die diesen Text nicht kennen. Ich habe jetzt natürlich erstmal schon mal direkt mit einer Ergebnisfrage angefangen und würde jetzt gerne kurz einen Schritt zurückgehen. Wir haben es jetzt so ein bisschen schon angedeutet, einfach nur, um es mal auszusprechen. Grundlage, Tenor des Artikels ist es eben, dass Text-Feedback-Gespräche gerade so im deutschen, so im deutschsprachigen Bildungsraum, nicht nur zwingend Hochschulraum, sehr, sehr häufig als so Ergebnissicherung gesehen werden und halt so genau eben auf den Text gehen und dann so Probleme entstehen können, die du eben auch schon angesprochen hast. Also im Sinne von alles, was besprochen wird, ist überarbeitungswürdig oder kritikwürdig. Und Sinn des Text-Feedbacks ist es, primär und hauptsächlich den Text zu verbessern. Und darauf ist auch das gesamte Gespräch ausgerichtet. Moment, sorry, ich bin ganz kurz abgelenkt, weil hier gerade irgendeine Art Karnevalsverein am Fenster vorbeizieht. Es ist wirklich, ich glaube, ich weiß nicht, ob wir das schneiden, aber ich kann's gerade nicht wegignorieren. Ich muss ganz kurz mal aus dem Fenster schauen, ob es das ist, was ich denke, oder gerade in unserem Garten irgendwie eine Protestdemo aufbaut. Kleinen Moment. Okay, ja, Karnevalsverein. Oder irgend sowas. Irgendein Zug, irgendein Spielmannszug. Wusste ich nicht, dass das hier gibt. Müsste ich ja letztes Jahr eigentlich auch schon mitbekommen haben, habe ich aber nicht. Na gut, ich weiß nicht, ob man das jetzt im Hintergrund hört.
Nein.
So, Textzusammenfassung, genau. Also, Grundlage ist, dass das quasi so der Default-Modus ist, wenn wir ein Text-Feedback-Gespräch führen, dass es einfach darum geht, wie soll der Text verbessert werden und gar nicht so sehr um die Person dahinter. Natürlich, darüber haben wir hier in diesem Podcast oft schon gesprochen, haben so non-direktive Ansätze natürlich und systemische Ansätze haben die Person im Blick. Und in diesem Text, der uns jetzt gerade vorliegt, geht es viel, viel stärker um das interaktionistische und relationale Verhältnis. Ich habe dafür, ich lese mal eine Stelle vor, die ich mir angestrichen habe, die das, glaube ich, ganz gut zusammenfasst. Das ist Seite 58 im Journal, nicht im Text. Im Text ist es, glaube ich, Seite 3. Bedeutsam an der Idee der Relationalität ist, dass in Gesprächen nicht ein reiner Austausch von Informationen erfolgt, sondern dass mit jeder Äußerung immer auch eine soziale Positionierung der eigenen Person, der GesprächspartnerInnen und dessen, worüber gesprochen wird, stattfindet. Also das ist quasi Relationalitätstheorie. Und das ist ja ein bisschen auch genau das, was du eben als Beispiel schon gesagt hast. Wenn du eine Nachfrage stellst, dann geschieht das in einem sozialen Kontext. Und dieser soziale Kontext ist ganz häufig so, dass dann die ratsuchende Person denkt, ah, okay, die beratende Person ist unzufrieden damit. Und weil sie es jetzt anspricht und eine Nachfrage stellt, heißt das, mir wird ein unausgesprochenes Signal gesendet, dass hier Überarbeitungsbedarf vorliegt. Und wenn das so nicht gemeint ist von Seiten der beratenden Person, dann sollte das wahrscheinlich ganz speziell adressiert werden. Also statt einem nonverbalen Signal sollte es hier dann wahrscheinlich verbalisiert werden, um zu sagen, also wirklich so konkret, hey, die Stelle hier finde ich besonders interessant, vielleicht sogar so, die finde ich besonders gut. Ich habe hier eine Nachfrage dazu. Lass mal drauf schauen, was genau diese Textstelle so besonders gut macht. Das ist etwas, was man verbalisieren müsste, weil im Deutschsprachigen das nicht die soziale Norm ist in so einem Feedbackgespräch, würde ich sagen.
Ja, das ist besonders spannend, weil wir bei Feedbackprozessen, glaube ich, noch mehr als sonst in Lehr-Lern-Kontexten die Biografie des Menschen, der uns gegenüber sitzt, im Kopf haben könnten, sollten, müssten. Sowas wie, weißt du, das, wie war denn eigentlich Feedback in der Schule? Wie war denn eigentlich Feedback in anderen Settings? Wie haben Sie das bisher erlebt? War das hilfreich? Wo ist es hingelaufen? Wie haben Sie das erfahren? Und dass wir das vielleicht mehr im Kopf haben dürfen.
Ja.
Und das, glaube ich, hat auch viel mit dieser Blackbox zu tun zwischen Feedback und Auswirkung von Feedback.
Genau, ja. Also das ist so genau die Sache, so die Auswirkung von Feedback kann dadurch beeinflusst werden. Das ist etwas, was im Fazit dieses Artikels, der dann übrigens dazu darüber aufgebaut ist, dass zwei Fallbeispiele gezeigt werden aus realen Beratungsgesprächen und diese dann besprochen werden, die kleinen Auszüge. Und dass dann quasi am Ende gesagt wird, dass es halt, dass es sehr, sehr schwer ist, kausale Bezüge herzustellen zwischen dem, also so zwischen dem Beratungsgespräch als solchem, auch als sozialem Gefüge und als Raum und dem Textergebnis. Also es ist halt, ist ja auch irgendwie leicht vorstellbar. Man kann irgendwie nicht sagen, weil das Gespräch eine zu 78% positive Grundstimmung hatte, hat sich der Text am Ende um zusätzliche 3,8% verbessert, weil ja überhaupt die Frage ist, nach welchen Kriterien soll das ablaufen und so. Was sie aber zeigen, ist, dass allein, wenn man Textfeedback-Gespräche und in diesen Textfeedback-Gesprächen vor allem das Prinzip des Rückfragenstellens und Rückfragens ernst nimmt und so in das Zentrum des Gesprächs stellend, wenn man das ernst nimmt, dass sich dadurch ein, und ich zitiere hier wieder aus dem Schluss, ein Möglichkeitsraum für folgende Schreib-, Denk- und Überarbeitungsprozesse eröffnet. Und die Autorinnen sagen dann selbst viel weniger vage, als von einem Möglichkeitsraum zu sprechen, kann es erstmal gerade nicht sein, aber dieser ist da. Und das passt ja eigentlich auch ganz gut zu Feedback, weil das ist ja etwas, was wir in dem Podcast ja auch schon oft besprochen haben und was generell ja auch die Idee von gutem Feedback ist, dass es ja auch auf Eigenverantwortung geht. Also Menschen sollen ermöglicht werden und idealerweise wirklich dazu befähigt werden, ihre Texte eigenverantwortlich zu verbessern nach einem Feedbackgespräch. Denn das andere wäre eine Korrektur.
Ja, und viel mehr als Möglichkeitsraum kannst du auch in sozialen Räumen Interaktion ja nicht schaffen. Also ich kann natürlich Einladungen ausgeben in Form von Impulsen verschiedenster Art. Und was dann damit passiert, das ist ja bei meinem Gegenüber.
Ja.
Oder in der Blackbox eben.
Genau, ja.
Und das finde ich übrigens interessant. Du hast ja schon gesagt, das wird dargestellt anhand von Protokollen von Beratungsgesprächen. Mhm. Und das zweite Protokoll, was die mit aufnehmen in dem Artikel, Protokoll ist Quatsch, Transkripte ist das Wort, anhand von Transkripten von Beratungsgesprächen. Und das zweite Transkript hat nicht nur die verbale Ebene mit drin, sondern auch eine nonverbale Ebene mit sowas wie Kopfschütteln, Nicken und so.
Mhm, ja.
Und das ist natürlich auch eine spannende Ebene zu gucken, okay, was haben eigentlich auch Blickrichtung und solche Interaktionen eigentlich, was machen die mit meinem Gegenüber in einem Feedbackgespräch? Mhm,
ja, definitiv. Ich erinnere mich noch daran, dass bei meiner Peer-Tutoren-Ausbildung in Frankfurt damals die Körperhaltung definitiv auch schon eine Rolle spielte. Also, dass wir auch wirklich in den Schulungen so ein bisschen darüber gesprochen haben, wie positioniert man sich im Raum, wie setzt man sich hin, wie kann man eine Körperhaltung machen, die zugewandt erscheint und die quasi das Gespräch öffnend erscheint. Womit ich zum Beispiel, ich hab so ein ganz großes Problem, dass meine typische Nachdenkhaltung ganz oft ist, dass ich meine Arme vor der Brust verschränke, sowohl wenn ich sitze als auch wenn ich stehe, was ja generell als eher abweisende Geste empfunden wird, aber das ist tatsächlich bei mir so eine recht natürliche Körperhaltung, weil das bei mir tatsächlich bedeutet, dass ich konzentrierter zuhöre und gerade nichts mit meinen Händen mache. Und damit ich nichts mit meinen Händen mache, muss ich die irgendwie so verschränken. Das wurde mir dann damals quasi auch schon oft gespiegelt und das kriege ich auch nicht weg, leider. So, also und ich versuche es dann immer mal in so hellen Momenten, wenn ich an mir selbst bemerke, dass ich das mache in Beratungen, wenn ich dann quasi mir selbst bewusst bin im Beratungsgespräch, dann versuche ich das auch immer aufzulösen, also dann irgendwie mit den Händen so sie so irgendwo auf den Tisch zu legen oder mit einem oder wenigstens einen Bleistift in der Hand zu haben oder irgend sowas. Aber das ist zum Beispiel was ich nicht gut hinkriege, wo ich Verbesserungspotenzial, glaube ich, habe, was so die Gestik angeht und das Öffnen des Raumes und so. Ich sitze zum Beispiel meinen Leuten auch lieber tatsächlich gegenüber an einem kleinen Tisch im reinen Gespräch, als dass ich so über Eck näher an ihnen dran sitze. Weißt du, was ich meine?
Also
so,
ja, so. Und was macht, wie guckt ihr denn gemeinsam auf den Text?
Da rück ich dann rüber. Aber quasi in der Situation, in der wir gemeinsam auf den Text schauen, bin ich dann die Person, die quasi so einen 90-Grad-Winkel an so einem kleinen runden Tisch einnimmt. Mhm. Und vorher aber nicht. Vorher sitze ich der Person wirklich lieber, wie halt man sich an einem Zweiertisch im Restaurant gegenüber sitzen würde. Mhm. Gegenüber. Weil es mir natürlicher vorkommt. So. Aber also ich weiß, dass zum Beispiel viele unserer Tutoren im Team, denen bringen wir das sogar fast anders bei, dass wir sagen, hey, setz dich lieber so ein bisschen über Eck. Also ist halt der Vorteil, dass man direkt gemeinsam auf Materialien gucken kann. Ich mache es aber selbst nicht, um ehrlich zu sein.
Es kommt ja auch ein bisschen auf die Konzeption. Also es hat ja, wenn du dich erstmal gegenüber setzt, könnte das ja auch nochmal zu einer intensiveren Joining-Phase einladen, ne? Also Joining, ja, die Phase des sozusagen Kontaktaufnehmens und wo das könnte dich ja auch als Berater in dem Fall daran erinnern, dass du sozusagen am Anfang des Gesprächs eine Auftragsklärung machen könntest.
Ja.
Und also wenn genau, du direkt so am Material sitzt, dann verführt es ja direkt ins Material zu gehen.
Ja.
Und dann kann es wiederum passieren, dass du eher an deinen selbstgestellten Aufträgen arbeitest, als an den Wünschen, die die Person mitgebracht hat.
Ja, ich glaube, das passt ganz gut. Das schließt ein bisschen an das Gespräch an, was wir in der letzten Aufnahme hatten, wo ich ja auch gemeint habe, dass eine meiner Lösungen ganz oft eher so diese typische Auftragsklärung am Anfang wäre. Auch für Leute, die zum Beispiel Probleme mit Deadlines haben. Ich glaube, es passt so ein bisschen sehr zu meinem Beratungsstil wahrscheinlich. Aber genau, so, also ich würde sagen, das könnte alles ein bisschen offener sein. Also quasi der Raum, den ich in der Beratung schaffe, der könnte allein, was die nonverbale Ebene angeht, definitiv besser sein bei mir. Und ich glaube, ich versuche das dann eher auf einer verbalen Ebene zu lösen, dass ich tatsächlich halt sehr, sehr oft halt so Reflexionsfragen einstreue, dass ich dann halt wirklich sage, okay, so wie geht's dir mit dem, was wir gerade besprochen haben? Hältst du das, was wir jetzt gerade eben unter diesem Punkt besprochen haben, für eine sinnvolle Überarbeitungsstrategie? Möchtest du das ausprobieren? So Sachen. Also Dinge nicht einfach so stehen lassen, sondern immer noch mal wirklich den Ratsuchenden das Gefühl zu geben, so von, wir haben jetzt über eine Möglichkeit der Textüberarbeitung oder der Arbeitsweise, was auch immer, gesprochen. Aber nur weil wir jetzt darüber gesprochen haben, heißt das nicht, dass das jetzt das Ende des Gesprächs ist und wir sagen, jo, ist gelöst. Sondern die Person auch jetzt am Ende dieses Gesprächs und wenn es eine halbe Stunde über ein Thema ging und über einen möglichen Lösungsweg immer noch sagen kann, nee, es funktioniert für mich irgendwie nicht, bitte nochmal was anderes. Sowas versuche ich irgendwie recht oft nochmal reinzugeben.
Und dann auf diese Art und Weise eventuell auch die in dem Artikel erwähnte Blackbox zu öffnen,
ja.
Für beide,
also so,
Seiten?
Ja, genau, weil ich mir immer denke so, ja, okay, die höfliche Norm wäre ja jetzt wahrscheinlich, dass die ratsuchende Person, nachdem wir eine halbe Stunde über irgendetwas gesprochen haben und dann gemeinsam einen Überarbeitungsvorschlag erarbeitet haben, oder ich eventuell sogar auch ein bisschen direktiver war und Vorschläge angeboten habe, dass die ratsuchende Person dann abnickt und sagt, jo, danke, hilft mir weiter. So, aber vielleicht hilft es der Person ja gar nicht weiter. Und vielleicht weiß die Person das auch schon in dem Moment des Gesprächs. Aber was sie zurückhält, das zu äußern, sind halt so Höflichkeitskonventionen von, naja, ich habe ja jetzt schon Zeit investiert und ich bin ja die Expertenperson und dann darf man mir auch nicht mehr widersprechen. Und dann eben genauso zu sagen, hey, so, es ist zwar soziale Konvention, dass du jetzt eigentlich sagen würdest, oh ja, super, dann guck ich mal. Aber das müssen wir hier nicht machen, sondern du kannst auch jetzt noch sagen, sorry, aber das taugt mir gerade nicht, hast du noch was anderes oder ich bin mir unsicher. Das so zu verbalisieren, wäre genauso dieses, die Blackbox ein bisschen aufbrechen. Ja.
Ich bin gerade wieder in einem Feld aktiv, wo ich mit den Menschen auch in einem Raum sitze, wenn es um Textfeedback geht und um Schreibfeedback, aber oft auch um Textfeedback, und merke da auch durch Beobachtungen von anderen Prozessen, wie wichtig diese Grundregel ist, die ich glaube, wie wir auch in der Beratungsausbildung hatten, Hände weg von der Tastatur von anderen Leuten.
Oh ja, ja, ja.
Ja, und das ist eine Grundregel, ne? Und ich sitze gerade, ich sehe gerade Menschen sich immer rüberbeugen, nehmen, machen, ohne vorher zu fragen, ohne es anzukündigen und so.
Okay, okay. Also das ist so eine Grundregel, finde ich, dass wir das, glaube ich, zum Beispiel in unserer Tutorenschulung gar nicht explizit sagen, dass das eine Grundregel ist.
Das solltet ihr aber.
Ja, wahrscheinlich, aber es ist so dieses...
Weil das ist für Menschen kein Automatismus. Wir haben das gelernt, wir beide.
Ja, ja, ja. Ich habe das also, ich glaube, ist zu lange her. Ich bin mir gerade nicht sicher, ob das zum Beispiel eine konkret ausgesprochene Regel in meiner Tutorenschulung war oder ob das auch quasi damals als so eine Selbstverständlichkeit galt, dass es unausgesprochen blieb. Ich weiß
bei uns
war es
ausgesprochen.
Interessant. Ich wüsste es bei mir nicht. Ich kann es nicht ausschließen. Es kann sehr gut sein, dass das ausgesprochen wurde. Aber es kommt mir wie so eine Selbstverständlichkeit vor, das nicht zu tun, weil ich es als übergriffig empfände,
Es ist eine Grundregel, ne? Und es hat was damit, es ist so wichtig.
Ja, 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 definitiv. Also so.
Und ich musste da nämlich auch, dann ist es nicht in diesem Text auch, dieses Beratungsszenario, wo die zu dritt über einen Text sprachen, oder war das?
Das ist, glaube ich, das ist das zweite Fallbeispiel. Sind beim zweiten Fallbeispiel nicht drei Menschen dabei?
Ja, ne?
Dachte ich zumindest. Nee, warte, es ist C und SB.
Nee, das ist das Carsten. Erste? Fallbeispiel
ja.
Carsten. Ich dachte,
es ist es ist das Erste. Rebecca, habe ich einfach nur. Bei Rebecca sind es nämlich Rebecca, Anne und Johanna.
Genau, das ist
diese
nämlich
drei
spannend,
benannt.
Weil das ist ein Feedback-Prozess, wo es sozusagen, das ist ja ein Peer-Feedback.
Ein Peer-Feedback, wäre auch.
Ein Peer-Feedback, genau. Nee, das ist ein Peer-Feedback-Situation, was ja eh richtig spannend ist, sowas nochmal zu lesen. Mhm. Und da ist nämlich auch beschrieben, wie sie gegenseitig auf den Bildschirm zeigen und dann nochmal auf eine Textstelle deuten zum Beispiel und offenkundig um einen Text rumsitzen.
Ja.
Und da geht es, glaube ich, um, das sind, glaube ich, alles DoktorandInnen, die gemeinsam in einem Schreibseminar sitzen, glaube ich, wenn ich mich nicht irre.
Mhm. Ja, genau, so hatte ich es auch abgespeichert.
Und das ist wirklich spannend, weil das ja auch erfahrene Schreibende sind dann. Und
ja, das sind sogar Lehrende in dem Fall.
Genau.
Also das ist eine schreibdidaktische Weiterbildung für Lehrende gewesen und sie alle drei sie alle drei sind aber gleichzeitig auch Forscherinnen, wird gesagt. Also es ist nicht ganz klar. Sogar Dissertation. Also ja, genau. Also sowohl im Qualifikationsprozess als auch schon qualifizierte Lehrende, die sich weiterbilden.
Und da finde ich total spannend, diesen ersten Satz, der von Rebecca, das sind natürlich Pseudonyme, ich weiß überhaupt nicht, ob ich die Aufgabe richtig gemacht habe, steht da. Und das finde ich total spannend, weil, wie gesagt, das sind ja offenkundig ExpertInnen. Und dann geht es um das Feedback zu ihrem Text. Und es ist gleich so ein, ja, aber vielleicht war es gar nicht richtig.
Ja. Mhm.
Und da finde ich übrigens dann, kommt dann ja von an, steht da, ich glaube schon, alle lesen. Und dieses erstmal automatisch rückversichern, nee, das ist alles in Ordnung, keine Sorge. Und da könnte man ja auch jetzt rein vermuten, rein interpretieren sozusagen, dass es eventuell hier überhaupt nicht um die Text- und Aufgabenebene geht, sondern es geht um ein Rückversichern vom sozialen Kontext.
Ja, würde ich auch
Seid
so deuten.
Seid nicht zu fies zu mir. Nein, keine Sorge.
Gleichzeitig aber auch so ein Ding von so Rebecca, die hier in diesem Fall die Autorin ist, beansprucht für sich quasi an sich schon mal nicht so eine Position, dass sie sagt, das ist jetzt richtig, sondern eröffnet erstmal so, das ist ja auch so eine Einladung, Feedback zu bekommen und zu erhalten, wenn man sagt, ich weiß gar nicht, ob das richtig ist. Wenn sie jetzt sagen würde, so von wegen, der Absatz ist super, ist das ja direkt auch schon mal viel, viel schwieriger für die Feedbackgebenden, dann zu sagen, ah ja, ich habe da aber noch ein paar Rückfragen, weil man sofort denkt so, okay, jetzt breche ich aber ihre Haltung davon auf. Stattdessen geht sie direkt schon in so eine zurückgenommene von wegen, ah, das ist wahrscheinlich eh nicht gut. Und das ist ja quasi wie schon so eine Einladung von, ja, zeigt mir bitte die Stellen, die nicht gut sind. Es ist aber auch wieder in so einem Überarbeitungsmodus, der Text hat sicherlich Defizite und diese Defizite dürfen die anderen beiden jetzt benennen oder sollen sie vielleicht auch. Man kann aus der Textstelle nicht rauslesen. Das ist halt so interessant, also weil genau, das ist die Stelle, die, also genau, hier ist ja auch so zeigen und nicken. Ich fände es hier super interessant, auch wirklich noch so Körperhaltungen zu sehen, weil ich zum Beispiel aus dieser Textstelle nicht einschätzen kann, ob das so eine ob das halt eher so eine Gesprächsfloskel ist, die vielleicht schon strategisch den Feedback-Prozess eröffnen und ermöglichen soll. Oder ob das eher auch so eine, Rebecca ist jetzt gerade echt in einer ratsuchenden Position und ist jetzt, empfindet sich auch jetzt gerade echt als die bewertete Person, die jetzt quasi so das typische deutsche kritische Feedback bekommt mit das stimmt nicht, das stimmt nicht, das stimmt nicht, das stimmt nicht. Bitte nochmal überarbeiten. Es könnte beides sein. Das liest sich jetzt aus dem Auszug für mich nicht raus. Beides finde ich spannend, weil beides ist so, das eine ist eine internalisierte Haltung, die ganz, ganz viel aus Kultur, Sozialisation und institutionellen Rahmenbedingungen entsteht. Und das andere ist ja eine fast schon, ist eine bewusste oder unbewusste, man weiß es nicht, Eröffnung des Gesprächs durch so eine Kombination aus nonverbaler und verbaler Geste.
Das ist total spannend, weil als ich dir jetzt zugehört habe, habe ich auch nochmal gedacht, ja, Feedback geben ist ja auch mitunter eine Herausforderung. Und eigentlich, der Untertitel ist ja dieses mit Blackbox, ne? Wie war der Untertitel? Ein Blick in die Blackbox zwischen Feedback und Überarbeitung. Und wo ich jetzt mit dir darüber spreche, habe ich auch gerade nochmal gedacht, sind es nicht auch Blackboxes sozusagen in der Interaktion? Also eine Blackbox in feedbackgebenden Person, eine Blackbox in der feedbacknehmende Person und eine Blackbox eben dazwischen als irgendwie relativ vager Interaktionsraum.
Ja, ja. Ja, würde ich ganz stark sagen.
Also Einladungshaltung, die du gerade gesagt hast, ne, von der Ratsuchenden in dem Fall, das ist ja auch, also, ja, wie kommen eigentlich Menschen in diese Position, Feedback zu bekommen?
Ja.
Und was braucht es, um Feedback nehmen zu können?
Ja, genau. Also so eigentlich in beide Richtungen. Also so es müssen Vorbedingungen dafür geschaffen werden. Das ist ja auch so ein bisschen das Plädoyer in diesem Text. Ich glaube, dazu würde ein weiterer Text aus diesem Journal, den wir heute aber auch gar nicht die Zeit haben zu besprechen, nämlich den Text von Anna Keim, Feedback-Kultur durch Textfeedback unter Studierenden anregen, sehr gut passen, weil es da dann nämlich genau darum geht, wie können Studierende eigentlich didaktisch dazu ermöglicht werden, Feedback zu geben. Gerade auf einer Peer-Review-Ebene. Und das ist auch was, das hört man ja häufig. Also so, das hören wir, wenn wir mit Lehrenden reden, ganz, ganz oft, dass die sagen, ja, Peer-Review finden sie an sich auch super nützlich, aber ihre Studierenden, das kommt dann sehr oft so, dass sie sagen so, die Studierenden sind so nett, also zu nett, wenn sie in der feedbackgebenden Position sind, dass sie so halt gar nichts kritisieren. Also auch hier wieder sehr viel soziale, institutionalisierte Norm drin. Gutes Feedback ist, Sachen werden zerrissen. Gleichzeitig aber, also ich weiß, was die meinen, dass sie halt sagen, so die trauen sich dann halt auch vielleicht nicht, Dinge, die sie eigentlich nicht gut finden in dem Text oder die sie überarbeitungswürdig finden oder nicht verstehen, was auch immer, trauen sich nicht, das anzusprechen, sondern sind dann stattdessen, suchen sich halt Stellen, die sie loben können oder machen auch nur ein ganz generisches Lob und dann endet es auf dieser Ebene, weil sie nicht das Gefühl haben, dass sie die Autorität haben oder sich nicht eingeladen fühlen, den Text wirklich zu kritisieren. Und dann halt wieder diese Gleichsetzung ist von Kritik ist gleich Feedback.
Ja,
und also das hören wir oft.
Ich glaube, ich habe da schon mal hiervon erzählt, dass ich in der Ausbildung zum systemisch Arbeiten und Beraten, die ich nach meinem Master gemacht habe am HISW, Hamburger Institut für systemische Weiterbildung, und wir haben ganz am Anfang hatten wir eine Einheit dazu, wie geben wir einander Feedback, ne? Weil wir haben da auch sozusagen Beratungs geübt in einer Art Rollenspiel. Wie geben wir einander Feedback? Dann, obwohl ich diese Schreibberatungsausbildung schon hatte, die wirklich gut war und ich wirklich da mich auch safe fand und wie gesagt non-direktiv, personenzentriert und so, ne? Saß ich dann und habe ich gehört, wir dürfen nur positive Sachen sagen im Feedback.
Aha, ja.
Und ich dachte, aber wie sollen die denn besser werden?
Mhm.
Und es ist so, naja, natürlich würde ich aus heutiger Perspektive nach 3 Jahren Weiterbildung und, keine Ahnung, Millionen Jahren Studium sagen, ja, naja, Menschen werden auch einfach besser, wenn du denen nur gute Sachen sagst, weil dann ist das, worauf sie fokussieren können, die positiven Sachen, ne? Und das andere sozusagen wird dann automatisch weniger, eventuell. Und was heißt denn eigentlich besser werden? Habe ich übrigens gestern drüber nachgedacht, dass ich dachte, beim Reiten heißt es, Reiten lernt man nur durch Reiten. Beim Schreiben habe ich oft gehört, a line a day, und Schreiben lernst du durch Schreiben und schreib halt weiter, dann wirst du auch besser. Und dazu stelle ich mir 2 Fragen. Erstens, was heißt denn eigentlich besser werden beim Schreiben? Und ist das wirklich so? Also kann ich besser werden durch Schreiben?
Ja. Mhm. Ja, also wahrscheinlich ganz, ganz stark verbunden mit Feedback.
Oder ist es nicht wie bei Till Eulenspiegel?
Ja.
Also wenn ich nur schreibe, also ohne das jemand anders zu zeigen, kann ich
wirklich besser werden? Würde ich auch
ohne
zustimmen.
Ohne Feedback.
So.
Oder ist es nicht diese Till Eulenspiegel-Geschichte, der behauptet hat, der hat sich an seinen eigenen Haaren aus dem Sumpf gezogen?
Ich würde intuitiv sagen, man kann durch regelmäßiges Schreiben, wenn man es nur für sich macht und auch nicht in einen Reflexionsprozess irgendwie eintritt, dann kann man flüssiger werden in diesem Schreiben. Also ich glaube, das geht dann irgendwann schneller von der Hand. Aber das hat ja erstmal noch nicht, ja, oder man weiß dann ja für sich so, wenn man dann halt immer viel schreibt, man weiß dann, man kann seine eigenen Register abrufen und schneller machen, und man weiß dann irgendwie, man orientiert sich halt an seinen eigenen Texten und kann die wahrscheinlich dann schneller reproduzieren und neu machen, weil das dann ja so Varianten davon sind. Das sagt dann aber halt erstmal gar nichts über die Qualität des Textes aus, weil die entscheidet sich in der Regel dann ja erst, wenn diese Texte ein Publikum finden. Aber das Publikum kann man ja auch selbst sein. Also sagen wir mal, weiß ich nicht, nehmen wir mal so einen ganz autobiografischen Text, wenn eine Person einfach für sich selbst Tagebücher schreibt, über Jahre hinweg, die nie jemandem zeigt, dann wird sich wahrscheinlich der Stil dieser Tagebücher verändern, und die Person macht das ja irgendwie mit sich selbst aus. Also dann tritt sie aber irgendwie ja auch in ein Feedbackgespräch mit sich selbst ein. Also ich glaube, so ganz ohne Feedback verändert sich die Qualität eines Textes wahrscheinlich nicht.
Mhm.
Aber die Produktionsbedingungen trotzdem.
Relativ weit weg jetzt von dem Text, über den wir eigentlich sprechen wollten.
Ich finde es gar nicht mal so sehr, weil es schon noch immer um das Sprechen des Textes geht. Und eigentlich, das passt so ein bisschen zu etwas, was im Fazit gesagt wird. Also was ja eigentlich quasi das Schlussfazit erstmal ist, dass ein Feedback-Gespräch ein komplexes System ist. Also halt eben nicht so, halt genau, also wieder der Blackbox-Gedanke. Es ist aber nicht so, dass man sagt, hier geht eine Lösung in Form ein Lösungsvorschlag rein, und der kommt auf der anderen Seite unverändert raus, und dann wird das so umgesetzt, dann wird der Text besser, Punkt, aus, sondern es ist eine Kommunikationssituation. Und dadurch ist es eine komplexe Situation. Und hier wieder Zitat, die Autorinnen schließen eigentlich, dass sie sagen, komplexe Systeme lassen sich nur anstoßen, es ist jedoch unmöglich, zielgerichtet in sie zu intervenieren. Für das Textfeedback konkret bedeutet das, als Feedbackgebende wissen wir nicht, welche Denk-, Positionierungs-, Schreib-, Überarbeitungs- oder auch emotional motivationalen Prozesse wir bei den Feedbacknehmenden anstoßen. Und das heißt so, und das ist eigentlich auch so das Schlusswort des Textes. Also da kommt dann nicht noch ein, so und so müsst ihr es richtig machen. Und ich finde, das ist so, das geht sehr nah dran an das, was wir eben auch besprochen haben. Erstmal können wir nicht viel, viel mehr machen, als uns dieses komplexen Systems bewusst sein. Und ein Bewusstsein dafür auch innerhalb des Gesprächs zu schaffen. Also wir reden über das komplexe System in der Situation, wenn wir drin sind. im komplexen System des Beratungsgesprächs. Mhm. Und das ist fast das Beste, was wir machen können, die Situation anzuerkennen und diese aber auch auf den Tisch zu bringen, so auf einer Metaebene mit den Personen, mit denen wir Feedbackgespräche führen.
Mhm.
Und das stößt was an. So.
Ja, ich finde das wirklich, ich hänge noch an diesem Blackbox-Bild, ne, merke ich die ganze Zeit. Und
ja.
In diesem Untertitel geht es ja explizit um die Blackbox zwischen Feedback und Überarbeitung. Und da finde ich nochmal spannend, dass das ja eine Blackbox ist erstmal für viele Seiten, ne? Mhm. Also als Feedback, das ist eine Blackbox für mich als Feedback. Deswegen glaube ich, habe ich das auch mit diesen drei Blackboxen vorhin aufgemacht, weil das ist ja eine für als Feedback gebende Person genauso wie als Feedback nehmende Person mitunter nicht einsehbar. Also ich finde das auch, das war für mich als Schreibende ein Lernprozess, was ich brauche, um Feedback annehmen zu können und um aus Feedback lernen zu können. Egal wie nett und freundlich das gemeint ist, ist es für mich nicht gleich etwas, was ich umsetzen kann, ja?
Mhm, ja.
Das heißt, ich merke zum Beispiel für mich, um Feedback gut annehmen zu können, hilft es mir, wenn das von Personen kommt, die ich als Expertin sehe. Für den Bereich oder für das Schreiben oder so.
Ja. Und?
Genau. Es gibt bestimmte Menschen, von denen kann ich Feedback gut annehmen.
Aha, ja, ja.
Ja.
Heißt das dann in deinem Fall auch, dass du tatsächlich in einem Feedbackgespräch, in dem du selbst die feedbacknehmende Person bist, möchtest, dass sich dein Gegenüber als Expertin oder Experte inszeniert?
Ich glaube, nein. Ich glaube, ich muss es vorher wissen. In dem Gespräch dann nicht mehr, aber vorher, weißt du, es ist so, bei mir ist auch die Frage schon vorher, nehme ich das Feedback freiwillig sozusagen? Und von wem suche ich mir Feedback? Und da sehr bewusst zu gucken, okay, angenommen, also manchmal gibt's ja Menschen, die jetzt in der Situation des beruflichen Schreibens, ne?
Ja.
Kann es Situationen geben, wo ich mir das bewusst aussuchen kann, ob ich und von wem ich Feedback einhole. Und da sich sehr gut zu überlegen, okay, von wem könnte ich das denn annehmen?
Mhm. Okay, das setzt natürlich auch so ein bisschen die Luxussituation voraus, dass du dir aussuchen kannst, von wem du das Feedback annimmst.
Ja.
Ja. Mhm. Mhm. Genau. Es spielt, denke ich, durchaus auch eine Rolle, also gerade wenn wir über Peer-Review-Prozesse reden, und das ist ja was, was auch durchaus hier, also zumindest in diesem Dreier-Beispiel ist es ja dann quasi, also ich meine, gut, diese drei Leute werden irgendwie auch im Rahmen dieser didaktischen Weiterbildung zusammengesetzt und können es sich nicht so hundertprozentig aussuchen, mit wem sie das Feedback haben, vermute ich mal, aber sie sind ja immerhin in einer freiwilligen Situation. Das ist wirklich, das spricht halt auch, finde ich, nochmal sehr für Chancen und Möglichkeiten, Peer-Reviews anzunehmen, also sich irgendwie eine Peer-Ebene zu schaffen von Menschen, mit denen man klarkommt, und mit denen dann Feedback-Gespräche zu machen. Also weil das bestimmt halt auch wieder die soziale Situation. So, es verändert halt irgendwie den Kontext, mit wem man da zusammensitzt und was für eine Relation man zu dieser Person hat.
Mhm.
Und natürlich bedeutet das trotzdem, dass es ganz, ganz viele Feedback-Situationen gibt, gerade in Bildungsinstitutionen, in denen man sich halt nicht aussuchen kann, von wem man das Feedback bekommt. Im Sinne von Lehrenden, Lehrerinnen, Lehrern, die Klassenarbeiten, Hausarbeiten in der Uni oder sonstige Arbeitsleistungen einfach benoten und idealerweise noch befeedbacken. Da ist dann aber wahrscheinlich einfach das Expertise-Ding relativ stark geregelt, zumindest qua Titel und Arbeitsposition.
Ja, genau. Und da ist es natürlich auch wichtig, natürlich auch für die feedbackgebende Person, das im Blick zu behalten mit der Blackbox.
Ja.
Und da zu gucken, wie kann ich zumindest die Wahrscheinlichkeit eines Möglichkeitsraums, in dem sich auch was bewegt, vergrößern.
Genau, ja.
Ja, ich fand übrigens nochmal spannend bei diesen Beratungsprozessen, wenn ich darauf nochmal zurückgehen darf, kurz.
Klar.
Einmal haben wir hier den von einer einzelnen Person, Fallbeispiel Carsten, wo auch nochmal drauf hingewiesen wird, diese Relevanz von Pausen.
Mhm.
Und in dem Dreiergespann fand ich besonders spannend auch nochmal, was Deutungsebenen von Unterbrechen, Pausen, Sagen und Nicht-Sagen ist.
Ja, also und auch wie es, ja genau, wie so die Unterschiede davon sind. Das stimmt, das ist wirklich spannend, ja. Das ist durchaus auch was, was man, finde ich, in Feedback-Situationen auch erstmal lernen muss, ne? Weil es ist gar nicht mal so üblich, so längere Denkpausen zu ermöglichen, gerade in einem Zweiergespräch, und längere Denkpausen auch auszuhalten. Weil das ja, das ist wiederum, das ist eine andere Sozialsituation, als wenn man jetzt eben halt, keine Ahnung, halt zu zweit Abendessen geht oder irgendwie sonst was, eine soziale Situation zu zweit hat, sich auf einen Kaffee irgendwo trifft. Da würde man in der Regel nicht so lange Denkpausen stehen lassen, die aber halt auch viel, viel schneller mit irgendeinem Thema zu füllen sind. Und in der Beratung kann das sehr, sehr hilfreich sein, auch wenn man dann diese komische Situation hat, dass vielleicht irgendwie man sich eine ganze Weile anschweigt, die irgendwie auch als unangenehm empfunden werden kann, recht schnell.
Ja.
Bist du da gut drin, in sowas? Pausen zu lassen?
In Beratungssituationen?
Aha.
Ja. In Beratungssituationen habe ich mir als in sozialen, persönlichen, wie heißt das, privaten Konstellationen vielleicht nicht so gut.
Ja.
Nur in Beratungsgesprächen habe ich es mir angewöhnt, bis 10 zu zählen zwischendurch, innerlich.
Oh, bis 10 sogar, ja. Mhm. Ja.
Und dann passiert oft nochmal was. Bei Sekunde 4 passiert oft was.
Ah, okay. So genau zähle ich es nicht ab. Ich glaube auch, ich bin besser darin geworden über die Jahre hinweg. Aber da hatte ich am Anfang, so als ich angefangen habe als studentischer Berater, hatte ich da echt Probleme mit, so, weil ich immer dachte so, wenn dann jetzt Stille ist, dann heißt es, dass die Person das, was gerade irgendwie diskutiert wurde, irgendwie gar nicht versteht oder nicht gut findet und so, und habe dann zu selten den Raum gelassen, das überhaupt erstmal zu verarbeiten und dann darauf weiterzudenken. Ich glaube, inzwischen kann ich das besser, hoffe ich. Weil, ja,
da,
ist ein wichtiger
Punkt.
Da
brauchte ich auch ein Reframing für, und mein Reframing, das ich mir geholfen hat, damit besser umzugehen, war zu verstehen, dass, oder zu zumindest mir auszudenken, dass diese Pausen, das ist letztlich, was ich will in einem Beratungsprozess. Weil dann arbeitet es bei Menschen. Wenn die sofort immer antworten können, dann bin ich eigentlich noch nicht an dem Punkt, zu dem ich oft hin will.
Mhm. Guter Punkt, ja. Das ist zum Beispiel auch was, was man in einer Beratungssitzung dann auch wieder auf eine Metaebene bringen könnte. Und das wirklich einfach mal aussprechen könnte und sagen könnte, hey, irgendwie, das hier ist der richtige Raum, um einfach auch mal irgendwie eine Weile zu schweigen und über Gesagtes nachzudenken und das wirken zu lassen, ohne dass man jetzt die ganze Zeit schon angestrengt darüber nachdenkt, ob das hier gerade eine Awkward-Situation ist oder nicht.
Mhm. Da ist nochmal das, worüber wir letzte Woche schon gesprochen haben, dass es so wichtig ist, das eigene Gefühl auch wahrzunehmen und das zum Thema zu machen, ne? Wenn ich das Gefühl habe, es ist irgendwie gerade eine komische, angespannte Situation, dann kann ich das auch sagen. Übrigens, als du gesagt hast, dass dein Denken immer mit verschränkten Armen ist deine Position, habe ich gedacht, dass meine Denkposition ist oft woanders hingucken, also gegen die Wand oder aus dem Fenster oder so. Und das mache ich oft zum Thema, nicht erst, wenn ich das mache, sondern oft in Beratungssituationen relativ frühzeitig zum Thema, dass ich das mache, um zu denken. Und ich mache auch zum Thema, worüber ich gerade nachdenke, oft. Das heißt, dass ich zum Beispiel sage, ich merke gerade, dass sich für mich verschiedene Pfade auftun, zu denen ich Fragen stellen könnte. Und ich nehme mir jetzt mal kurz einen Moment, um das zu sammeln. Manchmal sage ich dann auch, ich könnte jetzt in die und die und die und die Richtung fragen, Was denkst du, ist gerade der Weg, der für dich am zielführendsten ist?
Mhm, ja.
Also, ne, sozusagen dieses never work harder than the client.
Ja, ja. Das ist, glaube ich, generell ein guter Ratschlag für unsere Art der Beratung.
Ja, das ist ja auch im pädagogischen Kontext, ne, ist ja das, was ich ungefähr in einem der ganz allerersten Seminare in meinem Studium gelernt habe, ist, das Ziel ist immer, dich selbst überflüssig zu machen.
Mhm, ja, genau. So. Muss man aber auch erstmal akzeptieren können. Was sehr gut geht mit dem Wissen von, es kommen immer genügend Leute nach. Man wird immer nur für eine Einzelperson überflüssig und nicht im Gesamten.
Das darf man vor allem immer wieder akzeptieren. Mhm. Ja, naja, es kommen genug Leute nach, weil die Welt ist, wie sie ist, ne? Wenn in einer, es gibt ganz viele pädagogische Arbeitsfelder und ich würde fast sagen, dass Schreibberatung dazugehört, auch universitäre Schreibberatung, dass in einer idealen Welt ist es einfach überflüssig. Da könntest du nämlich einfach deine KommilitonInnen fragen.
Ja,
da könntest du
definitiv
vielleicht auch deine DozentInnen fragen. Da wäre das total normal, sich Feedback einzuholen. Da ist es total normal, über Schreibprozesse zu sprechen. Ja, also.
Das stimmt, ja. High five an das kaputte System.
Das wollte ich nicht sagen, aber hey.
Aber ich.
Okay, dann würde ich sagen, damit kommen wir zum Ende.
Oh Gott, das ist ein tolles Schlusswort. Ja, ich glaube, den Artikel haben wir aber auf jeden Fall damit ganz gut durch. Ja, ich hätte jetzt auch keinen weiteren Punkt mehr dazu.
Oh nein, ich habe noch eine letzte Frage
an dich. Ja.
Ja. Und zwar würde ich dir gerne die Frage zurückgeben, die du mir am Anfang gestellt hast. Mhm. Nämlich, wie ist es denn für dich? Hattest du einen Aha-Moment? Wie war das, den Artikel zu lesen und nochmal für dich auf deine Schreibberaterpraxis zu gucken?
Ja, ich hatte definitiv einen Aha-Moment und das sieht man irgendwie daran, dass ich mir in dem Schlussteil des Textes, den anderthalb Seiten, irgendwie fast alles unterstrichen habe, was da steht. Das ist wirklich so ein bisschen. Und ich wirklich so, warte mal, ich habe ungelogen, ich zähle mal ganz kurz die Ausrufezeichen und die mache ich quasi am Rand, wenn etwas quasi relevant ist, wo ich dann wieder drauf gucken möchte. Und da habe ich allein auf diesen anderthalb Seiten 6 Ausrufezeichen auf diesen nicht ganz anderthalb Seiten. Das ist tatsächlich, irgendwie fand ich es gut, das so niedergeschrieben mal gelesen zu haben. Also gerade dieser Gedanke mit Blackbox und da entsteht keine Kausalität oder zumindest können wir sie nicht zeigen. Aber unabhängig davon ist es wichtig, auf den Interaktionsraum zu gucken. Das fand ich gut. Das ist was ich tatsächlich quasi, ich habe quasi in diesem Text Worte bekommen, die ich in unsere TutorInnen-Ausbildung übernehmen kann. Mhm. Und ich habe eine Quelle bekommen, die ich für eine Selbstlerneinheit zu Feedback verwenden werde, an der ich gerade schreibe für unsere Selbstlerneinheiten, die einfach Dinge in Worte fasst, über die ich eh schon die ganze Zeit nachgedacht habe. Und das meinte ich mit so dieses, war das was Neues? Und ich mir dann für mich selbst dachte so, nee, eigentlich nicht. Aber es ist so gut in Worte gefasst, wie es halt vorher noch nicht gemacht wurde. Und ich finde diesen Ansatz sehr klug und zu sagen, in diese Richtung sollten wir weiterdenken. Und vielleicht halt das auch als Zusatz zu tatsächlich faktischer, auf den Text schauen und auf die Qualität des Textes. Also ja, ich hatte den auf jeden Fall.
Schön.
Entschuldigung. Kein Problem.
Ich habe mich verschluckt.
Ui. Dann ist das vielleicht ein guter Moment, um hier Schluss zu machen. Ich muss nämlich tatsächlich auch gleich vom Rechner weg, weil ich gleich jemandem die Tür öffnen werden muss und die einzige Person hier im Haus bin, die das kann. Und dann würde hier eh je unterbrochen werden. Dann vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, das war eventuell auch ein bisschen spannend für Leute, die diese Zeitschrift nicht beziehen, um darüber nachzudenken. Ihr kennt die üblichen Rufe, findet uns auf unseren Rückkanälen, die ihr auch in der Episodenbeschreibung verlinkt findet, meldet euch selbst bei uns mit interessanten Themen, stellt uns natürlich auch Nachfragen. Danke für alle Leute, die schon kommentieren und uns immer mal kleine Feedbacks geben, sei es per Mail, sei es per Instagram, da freuen wir uns sehr drüber, dass das von Leuten gehört wird, denen dann da tatsächlich auch kluge Gedanken kommen. Das freut uns sehr. Wenn ihr mögt, hören wir uns in 2 Wochen wieder mit der nächsten Episode zu einem Thema, das noch nicht feststeht.
Ich war sehr gespannt, wie du das jetzt zu Ende bringst.
Man hätte einfach früher einen Punkt machen sollen, wie fast immer.
Ja, ich freue mich auf unsere nächste Aufnahme. Ciao.
Ciao, ciao.